Ich bin der Meinung, es kann nichts Besseres geben, dass ich später im Alter in meinen eigenen vier Wänden wohnen kann, leben kann. Sparen, Zinsen und staatliche Förderung waren früher der Einstieg schlechthin fürs Bausparen.
Als 20-Jähriger kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, auf ein Eigenheim im Berliner oder Frankfurter Umland zu sparen mit einer 500.000.
Ich glaube, dass wir hier im energetischen Bereich durchaus die eine oder andere Anstrengung noch machen müssen. Und auch da ist der Bausparvertrag ein wertvoller Baustein, um genau diese Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf die Heizung, auf die Fenster, auf die Dämmung zu erreichen.
Der Bausparklaus muss vielleicht noch erfunden werden.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Wir informieren Sie hier alle 14 Tage über die aktuellen Themen rund um die Altersvorsorge und was die Politik in Berlin dazu diskutiert.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich und beide sind wir Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, das wir DIA nennen. Ja, Klaus, dein Haus, darüber haben wir, glaube ich, in der letzten Folge geredet, das lässt mich nicht so los. Hast du das denn selbst gebaut?
Na, sagen wir so zur Hälfte. Also ich habe mir ein Grundstück gekauft in der Nähe von Berlin, dann den Rohbau von einer Baufirma hinstellen lassen und dann eine ganze Menge selbst gemacht. Etwa ein Jahr hat es gedauert.
Ja, ein Haus im Grünen, das hast du natürlich mit Bausparvertrag errichtet.
Nein, Bausparvertrag hatte ich keinen dabei. Ich kann dir gar nicht erklären, warum eigentlich nicht. Vielleicht lag es an der Zeit, wir haben uns relativ schnell entschlossen zu bauen, aber ich habe vorgespart. Ich habe also eine Zeit lang Geld zur Bank getragen, damit ausreichend Eigenkapital vorhanden ist.
Ja, eigentlich so wie die Idee vom Bausparen, aber ich merke schon, für dich aus der Zeit gefallen.
Das Bausparen? Meinst du wirklich?
Ja.
Glaube ich nicht. Also wenn man sich so umhört, das Bausparen ist wieder attraktiv geworden. Es gibt so eine kleine Renaissance des Bausparens. Die Zinsen sind gestiegen und es macht wieder Sinn, in einen Bausparvertrag Geld anzusparen.
Ja, und die Kreditzinsen sind ja auch gestiegen und da frage ich mich, wie das beim Bausparen ist. Da sollten wir heute mal drüber reden.
Ja, und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, Oliver Adler.
Gut zu wissen.
Herr Adler, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo Herr Adler, auch von mir. Sie sind ja Produktmanager bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall und seit Jahrzehnten im Baufinanzierungsgeschäft. Und ich glaube, Sie leiten sogar das Produktmanagement.
Das ist absolut richtig, ja, das stimmt.
Wunderbar. Ich meine, da finde ich, eine Frage drängt sich absolut auf. Wann hatten Sie denn Ihren ersten Bausparvertrag?
Meinen ersten Bausparvertrag habe ich abgeschlossen im Alter von 14 Jahren. Da hat mich mein Papa damals zur Seite genommen und hat gesagt, er muss mir da mal etwas erklären. Und das war dann der erste Bausparvertrag, den ich hatte mit 14, ja.
Das deckt sich total mit meiner Lebenserfahrung. Ich komme vom Land, also da war das früher üblich. Spätestens mit dem ersten Mofa-Versicherungsschild, da gab es ein Gespräch mit dem Versicherungsvertreter und dann war nicht nur die Fahrerlaubnis zum Mofa sozusagen, sondern auch der erste Bausparvertrag da. Mhm. Heute, glaube ich, will man das Versicherungsschild auch, aber für den E-Roller. Aber wie ist es mit dem Bausparvertrag? Ist das heute auch noch so, dass man mit 14 den ersten bekommt?
Also ich komme auch vom Land. Damals gab es nicht den Bezug zum Mofa. Aber jetzt heute übertragen bin ich schon der Meinung, dass der Bausparvertrag nach wie vor zu einer finanziellen Grundausstattung junger Leute dazugehört. Da gehört für mich auch mit dazu das Girokonto, die Haftpflichtversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Und warum ist es der Bausparer? Weil er zum Sparen animiert und weil junge Berufsstarter die sogenannten vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber drauf anlegen können und oft dafür auch die Arbeitnehmerspartzulage bekommen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich neben der staatlichen Förderung und dass ich mal grundsätzlich Geld zur Seite lege und spare, dass ich später auch das günstige Darlehen in Anspruch nehmen kann, was mein ersten Wohntraum mir hilft zu erfüllen und sei es, dass es vielleicht das Dach bei den Eltern ist, das ich da ausbaue und nach meinen Wünschen gestalte.
Fabian war 14 beim ersten Mal. Wie alt sind denn die Erstkunden heute?
Die Erstkunden heute, die wir haben, das fängt schon in sehr jungen Jahren an, weil Eltern oder Großeltern für ihre Kinder und Enkel einen Bausparvertrag abschließen, zum Beispiel zur Kommunion, zur Konfirmation, aber auch zur Geburt und zur Taufe. Ja. Und was gerade immer beliebter wird, ist aufgrund der angestiegenen Zinsen, dass Eltern und Großeltern einen Zinssicherungsbausparvertrag für die Kinder, für die Enkel abschließen, damit die Finanzierung später, wenn der Wohnwunsch ganz konkret da ist, nicht ganz so teuer wird und dass da eine Unterstützung da ist in Form von Kapital und einem zinsgünstigen Darlehen.
Ja, das ist eine neue Motivation. Ich kenne das nämlich noch so, dass man es wegen der Rendite abgeschlossen hat. Also als ich noch jung war, kaum oder nicht so viel eigenes Einkommen, da hat man auch einen Bausparvertrag noch wegen der Rendite gemacht. Es gab noch gewisse höhere Zinsen und es gab Fördergelder. Erzählen Sie doch mal vielleicht, wie ist das mit den Fördergeldern? Was bekommt man denn da?
Also Sparen, Zinsen und staatliche Förderung waren früher der Einstieg schlechthin fürs Bausparen. Ja, und so habe ich Sie jetzt auch gerade verstanden. Und das spielt natürlich immer noch eine große Rolle. Und jetzt muss ich unterscheiden. Es gibt ja einmal eine Förderung, die wir auch als Bausparkasse Schwäbisch Hall den jungen Kunden zukommen lassen. Denn wenn er unter 22 Jahre ist, bekommt er einmalig einen Bonus mit 200 Euro, wenn er bei uns einen Bausparvertrag abschließt. Und er bekommt auch einen etwas höheren Guthabenzins, weil wir natürlich die jungen Leute schon speziell fördern wollen. Und dann kommt noch mit hinzu der Vorsorgegedanke für eine spätere Finanzierung, insbesondere auch aufgrund der gestiegenen Zinsen, wie ich es auch schon gesagt habe, das ist es absolut im Kommen. Also der Renditegedanke aus der Vergangenheit, der hat sich so ein bisschen gewandelt mit Blick auf die günstigen Darlehenszinsen.
Also das klingt jetzt so ein bisschen, als ob der Bausparvertrag eine Allzweckwaffe ist, also für alle möglichen Personengruppen passt. Ja. Ist das wirklich so oder gibt es einige, für die es besser geeignet ist, Bausparen anzufangen und einige wäre vielleicht was anderes geeigneter?
Also natürlich von Amts wegen muss ich als Produktmanager unter anderem verantwortlich für das Bausparen in der Bausparkasse Schwäbisch Hall natürlich sagen, er passt. Aber lassen Sie uns doch kurz deklinieren, wo passt er denn? Wenn ich mal sage, wo sind denn potenzielle oder tatsächliche Kunden, wo es zutreffend wäre? Ja, wenn ich das so aufgreifen darf, bitte.
Mhm, ja, gerne.
Also da hätte man ja einmal die Frage ja mal grundsätzlich, für wen ist es denn geeignet? Und für mich sind all jene, kommen dafür in Frage, die jetzt oder auch in der Zukunft eine Immobilie bauen, kaufen, modernisieren wollen. Ja, oder auch in Bezug auf eine Anschlussfinanzierung sich einen günstigen Darlehenszins sichern wollen. Es kommt aber auch in Frage all jene, die ihre Mietwohnung renovieren wollen, die gegebenenfalls auch ein Wohnrecht erwerben möchten, zum Beispiel im Rahmen von betreuten Wohnen oder eine Photovoltaikanlage kaufen. Also das zeigt, der Verwendungszweck, das ist schon sehr breit. So. Und wenn ich dann noch Einkommen und Alter mit dazu nehme, dann habe ich so mal die jungen Leute, so klassisch, jetzt nehme ich mal von 16, 18 bis 29, die sind im Wesentlichen noch Mieter, wohnen gegebenenfalls aber auch noch zu Hause, haben vielleicht noch nicht ein Einkommen, das über dem bundesweiten Durchschnitt liegt, weil sie ja eben gerade erst starten, unter Umständen auch wenig Geldvermögen. Und die wollen natürlich auch noch ein bisschen, das ist ja vollumfänglich nachvollziehbar, war bei mir nicht anders, die wollen das Leben genießen, die wollen die Welt entdecken, ein bisschen reisen, wollen sich beruflich entwickeln, vielleicht auch mal ausprobieren, machen sich aber trotzdem schon Gedanken um ihre finanzielle Situation im Alter. Und da gibt es insgesamt ca. 11 Millionen Personen und davon ca. 3 Millionen mit ganz konkreten Wohneigentumsanschaffungsplänen in den nächsten 10 Jahren, wenn ich mal die Gruppe der jungen Leute nehme. Genau. Dann würde ich mal weitergehen auf die Erstkäufer. Das sind so roundabout 1,2 Millionen Mieterhaushalte mit einem ziemlich konkreten Immobilienerwerbsplan innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und die zielen darauf ab, dass sie diese Immobilie selbst nutzen. Und für mich ist die selbstgenutzte Immobilie idealerweise im Alter die lastenfreie, soll heißen, nicht mehr mit dem Darlehen belastete Immobilie, ein wesentlicher Baustein der Altersvorsorge. Also ich bin der Meinung, es kann nichts Besseres geben, dass ich später im Alter in meinen eigenen vier Wänden wohnen kann, leben kann und da keine zusätzliche Belastung habe, eben durch eine Miete oder durch eine Finanzierungsrate. So. Und das sind überdurchschnittlich viele in der Altersgruppe so zwischen 25 und 45. Die haben auch schon ein gutes mittleres Einkommen, ein Geldvermögen, so roundabout statistisch gesehen um die 25.000 Euro. Und sind aber auch bereit, überdurchschnittlich zu sparen mit einer sehr hohen Sparquote von 20-30%. Und jeder Zehnte, und das fand ich dann absolut bemerkenswert, auch in der Vorbereitung auf heute, spart da durchaus auch die Hälfte des Einkommens.
Wow, das ist aber sehr viel.
Absolut, absolut. Jeder Zehnte. Aber zeigt mir auch, wenn es um ein konkretes Anliegen und ein konkretes Ziel auch geht, das ich verfolge, dann sind die Menschen da durchaus bereit, in unserem Land auch überproportional, so würde ich es wirklich werten, im Durchschnitt Geld beiseite zu legen. Mhm. Ja, dann hätten wir noch die Finanzierungsvorsorger.
Okay, das ist die dritte Gruppe. Wie alt ist die so?
Diese Gruppe, die liegt so zwischen 30 und 60. Also jetzt merken wir, es geht so ganz langsam in der Alterspyramide nach oben. Mhm. Das sind so knapp 60% in dieser Altersklasse. Und das sind so etwa 2,5 Millionen Mieterhaushalte, die mittel- bis langfristig auch den Kauf einer Wohnimmobilie planen. Das Einkommen liegt im guten Bevölkerungsschnitt, auch das Geldvermögen liegt so um die 25.000 und auch die sorgen sich ebenfalls um ihre finanzielle Zukunftssicherung. Also es ist nicht immer korrelierend, dass es nur die jungen Menschen sind, sondern durchaus die Finanzierungsvorsorger, ich sag mal im mittleren Alter bis sogar Anfang des Rentenalters sogar.
Also mich haben Sie ja jetzt schon abgeholt, weil ich bin 47, der Kollege ist 63. Ja. Gibt es auch den Bausparer Klaus bei Ihnen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, den gibt es auch. Der Bausparer Klaus, der könnte jetzt sein der Modernisierer mit einer Restschuld oder der nur Modernisierer. Mhm. Und wenn ich mal den Modernisierer mit Restschuld nehme, dann sind es etwa eine 3/4 Million Haushalte, die in den nächsten 2 Jahren Haus- oder Wohneigentum sanieren oder modernisieren wollen und auch dafür ganz konkret sparen. Da fällt genau in diesen Altersschwerpunkt auch der Bausparer Klaus mit rein und hat auch ein höheres Einkommen, überdurchschnittlich bereits Besitzer von Wohneigentum. So, Klaus, und wenn ich den Ball aufgreifen darf, ich bin übrigens der Olli, wie sieht es denn jetzt aus mit Wohneigentum, mit Restschuld, mit Modernisierungsbedarf bei deiner Immobilie?
Also Wohneigentum ja, das haben wir am Anfang des Podcasts schon gemeinsam geklärt. Restschuld schon lange nicht mehr. Ich habe sehr, sehr schnell entschuldet.
Sehr gut.
Ich habe mir die alte Regel zu eigen gemacht, dass ein schnell entschuldetes Eigenheim eigentlich eine prima Kapitalanlage ist. Und ich habe die Photovoltaikanlage, die Sie ja auch angesprochen haben, die ist auch schon auf dem Dach. Also Sie müssen, Olli, du musst noch ein bisschen nachdenken, was sozusagen für mich passt. Der Bausparer Klaus muss vielleicht noch erfunden werden. Aber das gibt mir ein gutes Stichwort, mal ein bisschen auf die Entwicklung des Bausparens zu schauen. Das hat sich ja doch in den letzten Jahren ganz schön verändert, auch wegen der Zinssituation. Wir sind ja mal aus einer Hochzinsphase gekommen, so in den 90ern. Dann haben wir viele, viele Jahre einen sehr niedrigen Zins gehabt. Jetzt ändert sich das wieder. Was hat das mit dem Bausparen gemacht?
Ich würde sagen, Klaus, am Grundprinzip des Bausparens hat sich wenig verändert. Also ich schließe eine bestimmte Bausparsumme ab, beispielsweise 100.000. Ich spare in gleichbleibenden monatlichen Raten eine bestimmte Summe an. Das ist je nach Tarif beispielsweise zwischen 45% und 50% der Bausparsumme und bekomme dann den Rest als Darlehen, das wiederum in gleichbleibenden monatlichen Raten getilgt wird. Also wenn man so will, ein sehr einfaches System. Ich leiste etwas, spare ratierlich an und kenne dann, wenn ich mein Darlehen in Anspruch nehmen möchte, beispielsweise auch nur für eine Modernisierung, das wäre dann noch die letzte Gruppe gewesen, die Modernisierer ohne Restschuld, und kenne da bereits meinen Zinssatz und ich kenne auch meine Rate, die ich dann für mein Bauspardarlehen zurückzahle. Und im Fokus steht jetzt vor allen Dingen, der Finanzierungstarif eben mit seinen günstigen Darlehenskonditionen. Ja, wir haben es im Jahr 2022 gesehen, der Zinssatz hat sich, jetzt nehme ich mal die 10-jährige Zinsbindung als Klassiker eines Immobiliendarlehens, einer Baufinanzierung in Deutschland, der Zinssatz hat sich vervierfacht. Ja, wir bewegen uns aktuell zwischen 3,5 und 4% und ich habe heute die Möglichkeit, einen Bausparvertrag abzuschließen und sicher mir hier einen Zinssatz, einen Darlehenszinssatz zwischen, ja, effektiv um die 1,44%. So. Und das ist schon natürlich damit ein starker Anreiz, weil ich aus meiner Sicht mir A, diesen eben sichern kann und B, weiß auch, mit welcher Rate muss ich ihn zurückzahlen. So. Und dann wäre noch ein dritter Aspekt, dass die Renditevariante, und über die haben wir ja eingangs auch gesprochen, die gibt es auf dem Markt kaum noch, weil die Bausparkassen das Bausparen als attraktives Finanzierungsinstrument sehen und als solches auch vom Kunden wahrgenommen wird. Und angesichts des erwähnten Anstieges der Baugeldzinsen kann das Bausparen seinen Vorteil in Bezug auf die niedrigen Darlehenszinsen, auf die Zinssicherheit und das schon bitte bei Vertragsabschluss wieder voll und definitiv stärker ausspielen. Und nicht umsonst habt ihr mich auch eingeladen zum Thema Renaissance des Bausparen. Mhm. Und das sehen natürlich auch viele Kunden, viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deshalb haben alle Bausparkassen so eine Renaissance erlebt, insbesondere seit dem Sommer letzten Jahres.
Ja, ich wollte noch eine ketzerische Nachfrage stellen, weil das Stichwort Renditetarif gefallen ist. Waren die Renditetarife nicht vielleicht ein bisschen eine Sackgasse, weil es doch eigentlich viel wichtiger ist, diesen ursprünglichen Zweck des Bausparens in den Vordergrund zu stellen, nämlich eine günstige Finanzierung am Ende zu bekommen?
Ich denke, Für viele Menschen in Deutschland ist das Bausparen als sehr traditionelles Sparen auch ein Aspekt gewesen, in dem Mix ihrer Geldanlage eine sehr sichere Geldanlage auch zu präferieren. So, die Bausparkassen, das Bausparen, das Bausparwesen ist auch ein sehr stark reglementiertes, wenn man will, Produkt, und das hat dazu beigetragen, dass viele auch nachgefragt haben in der Vergangenheit, und da gebe ich dir recht, Klaus, ich möchte mein Geld eher höher verzinst gegenüber einem klassischen Finanzierungstarif anlegen. Ich möchte eventuell einen Bonus, ein Add-on erfahren, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich das Darlehen in Anspruch nehme. Und in der Tat, die Bausparkassen und auch wir haben das Bausparen auch ein Stück weit wieder zurückgeführt auf seinen ursprünglichen Charakter. Hm. Und das stellen wir eben jetzt, und ich denke auch viele Kunden seit letzten Jahren fest, wieder zurückgeführt auf den wesentlichen Kern, nämlich, wie du es auch gesagt hast, auf das Bausparen und den günstigen Bauspardarlehenszinssatz.
So, jetzt darfst du deinen Tarif nachfragen.
Ja, genau. Ich hatte nämlich, den Renditefuchs auch, aber darüber habt ihr schon geredet. Was bei mir damals am Anfang noch interessant war, ich habe ja auch Förderung bekommen. Du hast schon mal gesagt, was es heute gibt, welche Boni ihr gibt. Aber es gibt ja auch, was du auch gesagt, das ist eine stark reglementierte Sparform. Es gibt ja auch Unterstützung vom Staat. Wie sieht die denn aus und wer bekommt die?
Also ich fange mal an, was gibt es denn an Zulagen und Fördergeldern, inklusive der Einkommensgrenzen? Mhm. Bausparen wird gleich mehrfach gefördert. Und zwar durch die Wohnungsbauprämie, durch die Arbeitnehmerspartzulage für vermögenswirksame Leistungen und die Riester-Förderung im Rahmen vom Wohnriester. So, und die Förderlandschaft ist inzwischen komplex geworden mit unterschiedlichen Einkommensgrenzen, förderfähigen Höchstbeträgen und Prämien. Und jetzt starte ich mal mit der ureigensten Förderung, Klaus Fabian, für das Bausparen, und das ist die Wohnungsbauprämie. Mhm. Die Wohnungsbauprämie berechtigt alle Personen ab 16 Jahren, die einkommensteuerpflichtig sind, aber auch Schüler und Studenten ohne eigenes Einkommen und auch die Ruheständler, mit einer Einkommensgrenze von 35.000 Euro alleinstehend, 70.000 verheiratet oder Lebenspartnerschaft. Mhm. Und hier ist maßgeblich das zu versteuernde Einkommen für diese Einkommensgrenze. Und es gibt einen förderfähigen Höchstbetrag. Das sind Einzahlungen bis maximal 700 Euro bei den Alleinstehenden und 1.400 bei den Verheirateten. Und dann habe ich eine Förderquote von 10%. Mhm. Also ergibt sich eine Prämie von 70 Euro für den Alleinstehenden und 140 Euro für den Verheirateten. Da mache ich weiter mit der Arbeitnehmerspartzulage. Mhm. Und hier sind alle Arbeitnehmer berechtigt. Da ist die Einkommensgrenze 17.900 beim Alleinstehenden und 35.800 beim Verheirateten. Und da gibt es einen förderfähigen Höchstbetrag pro Arbeitnehmer, maximal 470 Euro vermögenswirksame Leistungen, die ich eben bekomme von meinem Arbeitgeber, von meinem Chef, beziehungsweise auch aus eigenem Gehalt gegebenenfalls aufgefüllt wird als Sparbeiträge beziehungsweise Tilgungsleistungen. Also die Arbeitnehmersparzulage kann ich eben auch nutzen, nicht nur zum Ansparen, sondern auch gegebenenfalls zum Tilgen eines Darlehens. Und hier ist wichtig, dass die Überweisung direkt vom Arbeitgeber auf das Bausparkonto erfolgt und die Förderquote liegt bei 9% und somit ergibt sich dann eine Förderquote von 43 Euro pro Arbeitnehmer. Du hast eine Frage?
Ja, ich wollte noch eine ketzerische Frage stellen. Ja. 35.000 Euro Jahreseinkommen bei Verheirateten, ist das nicht ein bisschen niedrig? Das fallen doch die meisten raus für die Förderung.
Ja, das ist die klassische Förderung. Mit der Einkommensgrenze gebe ich dir recht, Klaus. Also das ist in keinster Art und Weise ketzerisch, sondern das sind überwiegend die Berufsstarter, wie ich auch vorhin mal die verschiedenen relevanten Gruppen genannt habe. Das ist für mich klassischerweise so eine Anschubfinanzierung auch für die jungen Leute. Und ja, wäre aber in der Tat ein wichtiger Punkt, auch staatlicherseits hier stärker Arbeitnehmer in ihrer Sparleistung zu unterstützen, was ja auch ein Beitrag sein kann, eben für idealerweise die lastenfreie Immobilie im Alter, dass ich Wohneigentum erwerbe oder dass ich eben auch Kapital anspare, das ich dann im Alter auch verwenden kann. Aber ohne jede Frage, die Beträge sind sehr überschaubar, sind sehr niedrig und bedürften mit Sicherheit einer Anpassung, um das auch deutlich attraktiver zu machen, hier für die Rente vorzusorgen, für das Alter vorzusorgen.
Die Grenze ist ja auch ewig nicht angepackt worden. Die besteht da schon seit Jahrzehnten, ja?
Ja, absolut. Absolut.
Wenn man jetzt Kapital bilden will für die erste eigene Immobilie, dann ist natürlich auch immer wichtig, dass man auf die Kosten achtet. Was kostet denn Bausparen?
Bausparen kostet eine Abschlussgebühr, je nach Bausparkasse zwischen 1 und 1,6%. Und je nach Bausparkasse gibt es dann auch gegebenenfalls noch ein Entgelt für die Kontoführung. Und das sind so klassischerweise die Kosten, die ich tragen muss für ein Bausparkonto.
Und die, also ich habe eine Kontogebühr im Jahr und ich habe eine Abschlussgebühr. Die Abschlussgebühr, nach was berechnet die sich denn?
Die Abschlussgebühr berechnet sich nach der Bausparsumme. Wird einmalig belastet auf dem Konto, wird dann ratierlich oder auch einmalig, das ist je nach Kunde unterschiedlich, verrechnet und danach beginnt der eigentliche Sparprozess, dass ich dann kontinuierlich Step by Step mein Guthaben aufbaue.
Ich hatte, als ich meinen ersten Bausparvertrag gemacht habe, irgendwie das Gefühl, oh, die Bausparsumme, die war ganz schön hoch und es hat dann auch sehr lange gedauert, die irgendwie volllaufen zu lassen. Das war aber für mich eine tolle Sache, weil es gab dann irgendwann diese niedrigen Zinsen und ich hatte ja die Rendite-Variante und ja, irgendwann ist er einfach ausgezahlt worden, weil er war voll. Eigentlich ist es aber so, die Hälfte der Bausparsumme ist das, was man anspart und die andere Hälfte, die bekommt man als Kredit. Ist das richtig?
Absolut richtig. Absolut richtig.
Und wie errechnet man dann, was dann eine sinnvolle Sache ist? Also ich sag mal jetzt, als 20-Jähriger kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, auf ein Eigenheim im Berliner oder Frankfurter Umland zu sparen mit einer 500.000. Das wäre eine ziemlich hohe Summe. Also wie empfehlt ihr den Leuten, da ranzugehen oder was ist da so der Tipp?
Also in der Tat, das Beratungsgespräch, ein Planungsgespräch aus mal wirklich beginnend, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt beginnend, was wir eben gerade auch hatten mit der Förderung. Wie hoch ist die Bereitschaft, welchen Betrag zur Seite zu legen? Also so ganz klassisch, wie wir es ja auch tagtäglich machen, welche Einnahmen habe ich, welche Ausgaben habe ich, was kann ich wirklich über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zur Seite legen? Das ist das A und O. Der zweite Punkt ist natürlich auch eine gezielte Beratung dahingehend, was ist mein Verwendungszweck, wofür spare ich? Ist es der Aspekt des sicheren Sparens? Ist es der Aspekt für den späteren Erwerb einer Immobilie. Und das kann ja auch sein, die eigenen vier Wände, auf die ich spare. Das kann aber auch sein, weil ich die Immobilie beispielsweise von den Eltern übernehme, eventuell auch schon übernommen habe und die dann zu einem späteren Zeitpunkt modernisieren muss. Meine erste Bausparsumme, Muster ohne Wert, die hat sich orientiert seinerseits etwa an den Nebenkosten, die ich für so eine Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung habe bezahlen müssen und habe gesagt, das ist mal so eine erste Basis. Das war natürlich Anfang der 90er Jahre noch eine relativ überschaubare Summe und aufgrund der gestiegenen Preise, gebe ich dir recht, ist die Bausparsumme heute höher. Das sehen wir auch, dass die durchschnittlichen Bausparsummen sich entsprechend orientiert an den Baukosten, an den Kaufpreisen nach oben bewegen. Aber für mich ist der Bausparvertrag immer ein Baustein, den ich heranziehen sollte, der aber nicht ultimativ dazu beitragen soll, dass der komplette Bausparvertrag die Immobilie erwerben soll, bauen soll. Das kann er aus meiner Sicht nicht leisten. Er ist ein wertvoller Baustein wegen der Förderung, wegen dem kontinuierlichen Sparen, dem Guthabensaufbau und natürlich auch dem Bauspardarlehen. Aber aus meiner Sicht kann es in den seltensten Fällen sein, dass ich mit einer Bausparsumme auch komplett die Kaufpreise, du hast ja gerade das Beispiel Berlin angesprochen, damit bezahlen kann.
Zum Thema Immobilienfinanzierung gibt es auch eine ganze Reihe von Beiträgen auf unserer Website dia-vorsorge.de. Wer sich da also noch ein bisschen mehr schlau machen will, übers Bausparen hinaus, findet dabei garantiert auf unserer Seite eine Menge zu lesen. Was mich allerdings noch interessiert ist, wie lange läuft denn im Durchschnitt ein Bausparvertrag? Wir reden ja viel über Flexibilität auch während Ansparzeiten und Produktlaufzeiten. Wie lang ist das Leben eines Bausparvertrags?
Im Durchschnitt liegt so ein Bausparer in der Besparung bei etwa 7, 8 bis maximal 10 Jahre in der Ansparung, in der Sparzeit. Und dann habe ich noch den Punkt mit dabei, wenn ich das Darlehen in Anspruch nehme für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke, dann gibt es dort auch einen Tarif, da zahle ich etwas schneller zurück, weil so hast du es ja auch gesagt, Klaus, du warst eher jemand, der schnell entschuldet hat. Wir bieten aber auch die Möglichkeit, dass man etwas länger zurückzahlen kann und dann liege ich hier auch zwischen 5 und 10 Jahren nochmal in der Phase der Rückzahlung des Bausparkontos, des Bauspardarlehens.
Da du gerade gesagt hattest, dass Bausparen ein Baustein ist in der Finanzierung, sag doch noch mal ein Wort zur Besicherung. Wir haben ja in der Regel noch einen Kreditvertrag dazu und vielleicht sogar einen zweiten, dass wir also 2, 3 Verträge auch grundbuchrechtlich absichern müssen. An welche Stelle kommt da der Bausparvertrag?
Der Bausparvertrag ist ein klassisches Instrument, Klaus, der nachrangig besichert wird, also neben der ersten Grundschuld oder wie man früher gesagt hat, der ersten Hypothek, die klassischerweise von der Bank oder der Sparkasse kommt. Es ist ein nachrangiges Finanzierungsprodukt und aufgrund einer Anpassung, die der Gesetzgeber auch vorgenommen hat, können die Bausparkassen bis zu 50.000 Euro auch ein solches Bauspardarlehen blanko vergeben. Und wenn ihr jetzt euch erinnert an mein Beispiel mit den 100.000, das vorhin aufgegriffen habe und 50.000 werden selber angespart, 50.000 ist das zugeteilte Bauspardarlehen, dann kann das auch blanko zur Verfügung gestellt werden und erst höhere, größere Bauspardarlehenssummen müssten dann im Grundbuch auch abgesichert werden.
Jetzt ist bei mir die Lebenssituation ja ein bisschen untypisch vielleicht. Also ich bin jetzt ja nicht der Erstimmobilienbausparer. Wenn ich aber heute sage, Mensch, die Zinsen, die sind so stark gestiegen, was du ja auch angesprochen hast. Ja. Und ich würde mir ganz gerne dieses niedrige Zinsniveau, das habe ich gehört, beim Bausparen absichern. Das geht noch. Wie mache ich das denn? Weil das wäre dann für mich vielleicht die letzte Immobilie im Leben, nicht die erste. Und ich sage so, naja, 47, so mit Ende 50 habe ich Lust, ins Eigenheim im Grünen zu ziehen, wie der Klaus mir das vormacht. Momentan bin ich in einer Mietwohnung im urbanen Umfeld ganz gut aufgehoben. Mhm. Also ich habe 10 Jahre Zeit zu sparen. Kann ich mir da die Zinsen in die Zukunft retten? Und ja, kann ich dann so einen ganz großen Bausparvertrag machen? Ich sage jetzt mal 400.000 Euro.
Selbstverständlich, das wäre möglich. Aber nochmal bitte immer passend auf deine, könnte ich ja jetzt vermuten, überdurchschnittliche Einkommenssituation, Fabian.
Ein bisschen was lässt mir der Klaus übrig, ja.
Nein, bitte immer passend, wie ich es auch erwähnt habe. immer passend zu deiner Lebenssituation, zu deinen Einnahmen und Ausgaben. Und da gibt es keine Limitierung. Selbstverständlich wären auch die 400.000 möglich für das Häuschen im Grünen. Und ja, Fabian, eventuell ist es ja ein älteres Häuschen im Grünen, das du dann erwirbst und auch nochmal modernisieren möchtest, neben dem Umbau, genau nach deinen Bedürfnissen. Und das ist für mich so ein weiterer Aspekt, den ich bitte unbedingt erwähnen möchte. Das Thema des Modernisierens mit einem zinsgünstigen Bauspardarlehen. Für mich ist es ein Baustein der energetischen Sanierung von Wohneigentum. Und wenn wir hier aktuell die Diskussion auch verfolgen, die wir haben rund um das Thema Heizung, Heizungstausch. Ich glaube, auch für die Transformation, die wir gerade, wo wir uns auf den Weg gemacht haben, wo wir mittendrin sind und wo wir viel diskutieren werden, aber der unbestritten ist, dass wir hier im energetischen Bereich durchaus die ein oder andere Anstrengung noch machen müssen, um das CO2-Ziel zu erreichen, um hier Klimaneutralität zu erreichen. Und auch da ist der Bausparvertrag und auch mit kleineren Summen ein wertvoller Baustein, um genau diese Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf die Heizung, auf die Fenster, auf die Dämmung zu erreichen. Und 2/3 der Bausparmittel fließen bei uns in Modernisierung und Sanierung. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. So bieten wir auch beispielsweise einen grünen Bausparvertrag an mit einem Zinsabschlag bei einer Verwendung für eine energetische Modernisierungsmaßnahme.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Zinsen, ne? Da will ich nochmal nachhaken. Wo liegen wir denn da? Also ich meine, du hast vorhin gesagt, so bei 4% liegt jetzt vielleicht schon das Annuitätendarlehen für die Immobilie. Was kann ich denn da beim Bausparen machen und mir absichern?
Also der Bauspardarlehenszinssatz, der liegt aktuell im günstigsten Tarif, also soll heißen niedrigsten Bauspardarlehenstarif bei uns bei 1,44 effektiv. Mhm. Wir haben vorhin mal bei der 10-Jährigen gesprochen. Da liegt er beim 10-Jährigen Bankdarlehen momentan zwischen 3,5 und 4. Mhm. Und deshalb lohnt es sich wirklich für die Kunden, das Bauspardarlehen auch in Anspruch zu nehmen. Und das merken aktuell auch bei uns die Kunden, also die Anträge für die Bauspardarlehen und seien es auch die Älteren. Ja? Also es gab auch mal in der Vergangenheit einen Bauspardarlehenstarif, der lag effektiv etwas mehr über 2%. Aber wenn ich die Relation einfach sehe, wie die Zinsen gestiegen sind, vervierfacht im vergangenen Jahr, erinnert man sich dann doch, im Anlagemix habe ich doch einen Bausparvertrag und den möchte ich heranziehen, um eben beispielsweise eine Modernisierung eben anzustoßen. Ja? Also ist deutlich gestiegen bei uns die Inanspruchnahme.
Im Anlagemix ein gutes Stichwort. Das heißt, also der Bausparer wird wahrscheinlich, ich habe da ein bisschen übertrieben, der wird nicht so riesig sein, dass man alles damit macht. Man nimmt idealerweise Geld auch noch woanders her. Aber wie ist es denn in der Ansparphase? Wir haben ja ordentliche Inflation momentan, die wir lange nicht gesehen haben. Dagegen läuft die Verzinsung beim Sparen. Wie hoch ist die, wenn ich mir diese 1,44%, die du angesprochen hast, sichern will als Darlehenszins?
Die ist momentan aufgrund auch des niedrigen Zinsniveaus, das wir aus der Vergangenheit heraus haben. Ich glaube, das ist mit natürlich ein Thema auch für die Renaissance des Bausparens sehr, sehr niedrig. Also die liegt bei uns zwischen einem Basispunkt und 0,25%, je nach Tarif. Und das ist eben historisch gesehen, und historisch meine ich da wirklich die sehr, sehr lang anhaltende Niedrigzinsphase, die wir erlebt haben. Und daraus resultieren ja auch die heutigen Tarife noch, wo es eben gilt, sich zu sichern, der ist in der Tat sehr niedrig. Ja. Aber gehört bitte auch Fabian Klaus natürlich zum Modell des Bausparens mit hinzu. Der klassische Sparvorgang orientiert sich dort weniger an den aktuellen Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt, sondern der ist austariert in dem Tarif, wo ich eben aktuell noch die niedrigen Guthabenzins habe und den damit korrelierenden auch niedrigen Darlehenszinssatz. Und innerhalb des Modells entsteht da eigentlich die Attraktivität eben gerade mit dem starken Blick in Richtung der Bauspardarlehenszinsen.
Okay, ja, ich kann vorne keine riesigen Zinsen verlangen, wenn ich hinten kleine Zinsen zahlen will.
Absolut.
Den Teil verstehe ich. Jetzt habe ich, ja, wie gesagt, eine Riesensumme in den Raum gestellt. Jetzt unterstellen wir mal, ich habe das gemacht, weil ich dachte, ich gehe aufs Eigenheim im Grünen. Jetzt ist es aber so, dass ich vielleicht ein Haus vererbt bekomme in den 10 Jahren und dann viel weniger brauche, aber für energetische Sanierungen. Dann kommt dann doch schon ein Batzen zusammen. Und das will ich gerne mit Bausparen, mit meinem Bausparvertrag machen, bin aber beim Ansparen gar nicht so weit gekommen. Wie ist das? Sagen wir, ich habe 400.000 Bausparvertrag gemacht und jetzt stehe ich bei 50.000, also hätte eine Bausparsumme von 100.000 gereicht. Kann ich da was machen oder stehe ich dann da und kann es nicht nutzen, das günstige Darlehen, das ich mir gesichert habe?
Nein, du hast selbstverständlich eine Möglichkeit, und zwar es gibt die Möglichkeit bei uns der flexiblen Teilung unter bestimmten Voraussetzungen, und da stimmt auch, muss die Bausparkasse auch zustimmen, um eine Teilbausparsumme schneller in die Zuteilung zu bekommen. Es ist auch die Ermäßigung der Bausparsumme möglich. Also wir haben genau auf diese veränderte Situation, so wie sie du jetzt beispielhaft geschildert hast, die Möglichkeit, es entsprechend anzupassen, dass hier keiner, ich nenne es mal so, gefangen ist in der ursprünglichen Absicht und einer eventuell zu hohen Bausparsumme. Und auch ich habe meinen Bausparvertrag schon mal geteilt, um damit ein Vorhaben zu finanzieren aus dem Guthaben und auch aus dem Darlehen. Also da ist die Flexibilität gegeben, auch beim Bausparen.
Also ich glaube, die Finanzierung von Fabian, die steht jetzt. Er hat seinen 400.000 Bausparvertrag ganz gut unter Dach und Fach bekommen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt mal zu unseren beiden abschließenden Fragen, die wir allen Gesprächspartnern in dieser Runde stellen. Für die erste Frage machen wir dich, Olli, zum neuen Minister im Rentenministerium. Und wir würden von dir gerne wissen wollen, was wären die ersten Maßnahmen, die du in diesem Ministerium in Gang setzen würdest?
Ich bin absolut überzeugt davon, wenn es uns gelänge, die Wohneigentumsquote zu steigern, ist das ein ganz wesentlicher Baustein, dass ich eine gute Altersvorsorge habe, weil ich eben nicht belastet bin durch eine Miete oder eine zu hohe Darlehensrate. Mhm. Und ein weiterer Aspekt wäre für mich auch die Riester-Rente. Und darüber haben wir ja vorhin noch gar nicht gesprochen bei der Riester-Förderung. Ja, da habe ich ja auch die Möglichkeit, dass ich als Pflichtmitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung, Beamter, Angestellter im öffentlichen Dienst, Pflichtversicherte, Selbstständige, Landwirtbar, auch ohne Einkommensgrenze eine Förderung bekommen kann. Das sind jährlich 4% des rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommen. Und da gibt es dann noch eine Unterscheidung zwischen den unmittelbar Berechtigten und den mittelbar Berechtigten. Das ist schon, wie wir auch vorhin festgestellt haben, sehr komplex. Und da wäre unser Ansatz, mein Ansatz dann, ihr habt mich ja zum Minister gemacht, dass ich das eher standardisiert ausgestalten möchte. Ja. Mit Auszahlung einer lebenslangen Rente oder natürlich auch einer Verwendung für meine Eigenheimrente mit deutlich weniger Vorgaben. Also ich würde die Förderung ganz transparent machen, eben nicht wie es aktuell ist mit diesen erwähnten 4% des rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens, sondern ich würde sagen, für jeden Euro Eigenbetrag gibt es eine Förderung von zum Beispiel 50 Cent. Ich glaube, das ist ein unheimlich interessanter Anreiz für die Bürger, zu sagen, für meine Eigenvorsorge unterstützt mich der Staat mit 50%. Dann die Erweiterung des förderberechtigten Personenkreises auf alle in Deutschland. Einkommensteuerpflichten ohne komplexe Abgrenzung der Personenkreis, wie ich es eben gerade erwähnt habe. Auch die gesetzlich geforderten Bruttobeitragsgarantien würde ich hier lockern, um hier auch mehr Renditechancen zu ermöglichen. Und insbesondere das Zulageverfahren zu entbürokratisieren, eher zu automatisieren, ohne umständlichen Zulagenantrag. Ein fehleranfälliges Meldeverfahren, direkte Gutschrift auf dem Altersvorsorgevertrag, dass man auch sieht, wie sich das bemerkbar macht. Und natürlich das auch zu digitalisieren, was die Verwaltung anbelangt, um damit eben einen Anreiz zu schaffen. Und ein dritter Punkt wäre aus meiner Sicht auch noch, wie kann ich auch einen Anreiz schaffen für die energetische Sanierung, Renovierung, Modernisierung auch im Alter nochmal. Das wären so meine drei Punkte.
Das sind einige Punkte, aber passt perfekt zu dem, was wir beim DIA immer fordern in Richtung Riester. Das ist so ziemlich genau, wie wir es uns auch vorstellen. Aber das Haus, die eigene Immobilie, das ist ein wichtiger Baustein. Na, dann kommen wir zur zweiten Frage. Du hast wie fürs Alter vorgesorgt? Ich vermute, ein Haus spielt eine Rolle dabei.
Absolut. Absolut.
Das war jetzt einfach.
War relativ einfach, ja, absolut. Ja.
Und wie noch?
Also, in der Tat, es ist ein kleines Haus, eine Doppelhaushälfte. Ich wohne zwischen München und Ingolstadt. Und dort haben wir vor 10 Jahren ein Haus gebaut. Wir befinden uns jetzt so auch auf der Zielgerade in der Rückzahlung des Darlehens. Darüber hinaus habe ich privat noch vorgesorgt, habe auch, spare den Riester an und nehme hier die Förderung mit. Und ein weiterer Baustein ist natürlich noch die betriebliche Altersvorsorge, die es bei uns in der Bausparkasse Schwäbisch Hall gibt. Also es ist letztendlich ein Mix aus mehreren Bausteinen, wo ich sage, ich gucke einmal auf mein Renteneinkommen im Alter und natürlich auch auf den Aspekt, dass bis dahin meine Immobilie abgezahlt ist.
Wunderbar. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, Olli, recht vielen Dank für diesen Ritt durch das Bausparen. Wir sehen, du bist gut abgesichert. Rente gut, alles gut. So, Fabian, was bleibt?
Ja, auf jeden Fall für mich die Aufgabe, mich mal mit einem neuen Bausparvertrag auseinanderzusetzen, denn das waren heute ordentlich Zahlen, also ein bisschen muss man sich damit beschäftigen, aber anscheinend lohnt es sich ja.
Was ist eigentlich aus deinem letzten Vertrag geworden? Einen hattest du doch schon.
Ja, das war so diese Rendite-Variante, die ich damals gewählt habe und da ich den ja vergessen hatte und der immer so schön weiter anwuchs, ist er dann, ja, in der Zeit, in der es keine Zinsen mehr irgendwie gab, also ganz wenig Zinsen noch gab, ist er gut verzinst worden und dann hat er sich richtig gelohnt.
So, und jetzt verrätst du uns mal, was du mit deinem ganzen Geld gemacht hast.
War so, dass ich
das... Ich merke schon, du willst uns das nicht sagen.
Es hat sich so verspielt.
Also deine Fragen zum Bausparen haben wir ja ausgiebig beantwortet in unserem Podcast. Wenn Sie noch Fragen zum Thema Bauen, Immobilien oder Bausparen haben, schauen Sie einfach mal auf unsere Seite vorbei. Da gibt es eine Menge Beiträge, die sich mit diesen Themen befassen und stöbern Sie ein wenig auf unsere Seite.
Genau, unsere Seite, die ist dia-vorsorge.de und wenn Sie ja Themen vorschlagen wollen, dann schreiben Sie uns noch eine E-Mail an info@dia-vorsorge.de.
Wir hoffen, die heutige Ausgabe unseres Podcasts hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen und vor allem abonnieren Sie uns.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.